combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais.
Wir haben unseren Kampf für die Unabhängigkeit gewonnen, beginnt Patrice Lumumba, erster Ministerpräsident des unabhängigen Kongo, seine Festrede zum Unabhängigkeitstag. Ich grüße Sie im Namen der kongolesischen Regierung. Ich bitte euch alle, meine Freunde, die mit auf unserer Seite ohne Atempause gekämpft haben, diesen 30. Juni zu einem glänzenden Tag zu machen, der für immer in unseren Herzen bleibt, von dem wir unseren Kindern und Kindeskindern erzählen. 17 afrikanische Länder feiern in diesem Sommer 50 Jahre Unabhängigkeit. Grund genug, noch einmal zurückzublicken ins Jahr 1960. Noch lange versuchten die europäischen Kolonialmächte, ihre nach dem Zweiten Weltkrieg brüchig gewordenen Kolonialimperien zu retten, allen voran Frankreich unter Ministerpräsident General de Gaulle. Wirtschaftliche Unterstützung durch Zusammenschluss der französischen Kolonien in einer Communauté française und die Hoffnung auf die französische Staatsbürgerschaft sollten den 12 französischen Kolonien ihren Verbleib unter den Fittichen der Grande Nation schmackhaft machen. Doch die Antwort Afrikas war klar. Wir ziehen die Armut in Freiheit, dem Reichtum in Sklaverei vor, kommentierte Guineas Präsident Ahmed Selou Touré den Vorschlag de Gaulles. So endete vor 50 Jahren, was Mitte des 19. Jahrhunderts begann und als Aufteilung der Welt in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Guinea war der erste Staat in einer Welle von Loslösungen von den europäischen Kolonialherren. Es folgten unter anderem die Demokratische Republik Kongo, Somalia, Nigeria und die Elfenbeinküste. Aber wenn man heute in diese Länder schaut, gibt es dann überhaupt einen Grund zu feiern? Das fragten wir den Abteilungsleiter Ausland des katholischen Hilfswerkes Missio, Frank Kraus.
Also mit Sicherheit gibt es etwas zu feiern. Die Kolonialgeschichte ist auch nicht gerade eine Erfolgsgeschichte. Und die Unabhängigkeit dann von den Kolonialmächten ist, denke ich, ein erster Schritt gewesen, der mit Sicherheit manchmal nicht glücklich vollzogen wurde. Aber insgesamt, denke ich, kann man schon feiern, dass sich sehr viel in diesen Ländern bezüglich der Menschenrechte verbessert hat. Mit Sicherheit haben sich nicht alle Hoffnungen erfüllt, aber man sollte die Zeit der Kolonialisierung auch nicht als romantisch erfolgreiche Zeit ansehen. Also auch dort gab es große Armut, es gab keine Freiheit für die meisten Afrikaner. Also insofern ist zumindest, sage ich mal, das Potenzial geschaffen worden. Leider ist dann genau in den Jahrzehnten des Kalten Krieges auch viel Schindluder dann nochmal von den westlichen Mächten getrieben worden, sodass einige Länder es leider nicht geschafft haben, in Frieden und Stabilität zu leben.
Es ist ein trauriges Bild, das viele der ehemaligen Kolonien abgeben. In der Demokratischen Republik Kongo herrscht zurzeit der blutigste Konflikt auf dem Kontinent. Somalia gilt gemeinhin als gefährlichstes Land der Welt. Auch in Guinea wechselten sich verschiedene Militärdiktaturen ab und wirtschafteten das Land zugrunde. Sind also alle Hoffnungen und Visionen, die die Väter der Unabhängigkeit hatten, enttäuscht worden? Kommt Afrika nie aus dem Kreislauf der Gewalt heraus? Provokant gefragt, kann Afrika überhaupt Demokratie?
Per l'Europa, come dicevi, la visione è che sembra che non cambia nulla.
Für Europa sieht es so aus, als ob sich nichts verändert, meint unser Afrika-Experte Moise Malumbu, auch weil viele europäische Regierungen weiter Afrika beherrschen wollen. Das ist das, was wir als Neokolonialismus kennen. Für sie wäre es gut, wenn sich nichts veränderte. Aber es ist nicht so. Afrika verändert sich, und zwar sehr schnell. Wenn man auf die letzten Jahre schaut, dann sieht es so aus, als ob Afrika wenig vorangekommen sei. Aber Afrika ist weit vorangekommen, vor allem, wenn man betrachtet, wo Afrika herkommt. Es gebe durchaus erfolgreiche demokratische Staaten, meint auch Frank Kraus von Missio, etwa Südafrika. Demokratie brauche allerdings immer Zeit, um sich durchzusetzen. Das Problem ist immer noch, Als die Europäer Afrika in Besitz nahmen, haben sie alle bestehenden Herrschaftsstrukturen aufgelöst, Grenzen willkürlich gezogen und so Konflikte geschürt. Blickt man zum Beispiel nach Nigeria, ein weiteres der Jubiläumsländer, so haben die Konflikte vor allem eine religiöse Dimension. Im Norden des Landes herrscht die islamische Scharia, der Süden ist christlich. Frank Kraus meint dazu:
Nach meiner Einschätzung sind halt viele afrikanische Staaten oder auch viele Afrikaner auf der Suche nach Identität. Und natürlich gehört Religion dann mit zur eigenen Identität. Dass die religiösen Konflikte allerdings sehr häufig auch soziale oder ethnische Konflikte überdecken, ist eigentlich der Hauptgrund, warum sie, wenn sie wirklich groß gewaltsam werden, eine so große Rolle spielen, jetzt gerade im Norden Nigerias. Auf die Suche nach dem richtigen System, Scharia oder Nicht-Scharia, ist eine schwierige Frage, die sich ja nicht nur in Afrika stellt, sondern eigentlich im ganzen Nahen Osten stellt. Der Weg ist auch noch nicht, denke ich mal, zu Ende, sondern braucht auch einfach eine Entwicklungszeit. Auf jeden Fall für den Norden Nigerias gilt im größeren Maße eigentlich, dass eigentlich ethnische Konflikte der Hauptgrund sind. Das Problem ist dabei, dass die Religionszugehörigkeit an den ethnischen Grenzen entlang läuft und dadurch natürlich Religion und ethnischer Konflikt vermischt sind.
Skrupellose Machthaber nutzten diese ethnisch-religiösen Konflikte aus, meint Malumbu. Sie kommen vor allem von außerhalb. Wenn man vom Islam spricht, dann gibt es natürlich immer diesen radikalen Teil. Natürlich ist nicht der ganze Islam aggressiv, aber es gibt immer Radikale, die anderen keine Möglichkeit geben, sich zu anderen Religionen zu bekennen. So missbrauchen sie ihre Macht. Es gibt immer welche, die die Situation ausnutzen. Auch deswegen wird Afrika zu einem Schauplatz religiöser Konflikte. Missio setzt genau da an. Um Demagogen den Nährboden zu entziehen, setzt das Hilfswerk auf den Dialog, auf ein Verstehen der Andersartigkeit, um jahrhundertealte Vorurteile zu überwinden. Gemeinsam mit muslimischen Partnern vor Ort arbeitet Missio daran, Toleranz zu lehren. Man brauche aber Geduld, erzählt Frank Kraus.
Von Europa aus gibt es vielleicht eine gewisse Resignation, weil man schnelle Erfolge sich wünscht. Das allerdings halte ich für irrealistisch, sondern kontinuierliche Hilfe, kontinuierliche Arbeit mit den Partnern, Hilfe bei Überwindung von wirtschaftlichen Benachteiligungen hin zur Aufklärung, dass man über Vorurteile aufklärt, dass man über die ethnischen Grenzen, religiösen Grenzen hinwegkommt. Das ist eine langwierige Arbeit. Da glaube ich auch, kann Afrika trotz all seiner Probleme durchaus auf Wachstum der letzten 10 Jahre verweisen. Das ist doch den meisten Ländern Afrika etwas besser geht. Es geht ihnen immer noch nicht gut genug, aber etwas besser geht. Und dass doch ein deutlicheres Ringen um eine ausgewogene Verfassung, um eine ausgewogene Beteiligung aller Gruppen an der Regierung gibt. Es wird immer wieder gestört, wie jetzt im Ostkongo, dass wieder wirtschaftliche Interessen anderer damit reinspielen, die besser damit leben, wenn Krieg herrscht.
Offiziell ist ein Großteil Afrikas also seit 50 Jahren unabhängig. Die Einflussnahme geht aber auf anderen Kanälen weiter. Neben den klassischen Mächten ist es seit einigen Jahren China, das Engagement in Afrika zeigt. Wieder das traurige Beispiel der Demokratischen Republik Kongo. Es gibt wohl keinen der G8-Staaten, der nicht wenigstens indirekt vom Krieg um Bodenschätze und Edelmetalle im Ostkongo profitiert. Der unstillbare Hunger nach Technik, die Schleuderpreise von Computern und Handys auf dem Weltmarkt, sie führen zurück in den Ostkongo zu den Warlords und Kindersoldaten, zu Zwangsarbeit und brennenden Müllbergen aus Elektronikschrott. Das macht wütend, so der Missio-Helfer.
Das ist eher die traurige Rolle der G8 oder dann eventuell auch der G20, die sich da auch noch nicht nachhaltig für eingesetzt haben, dass man wirklich ähnlich wie bei Diamanten, dass man mal zumindest ansatzweise schafft, eine lückenlose Kontrolle aufrechtzuerhalten. Wo kommen denn diese wichtigen Mineralien her und kommen sie aus sauberen Kanälen und nicht aus Kriegskanälen? Aber dazu hat sich die G8 noch in keiner Weise durchgerungen.
Natürlich muss den Menschen wirtschaftlich geholfen werden. Als Christ aber muss man mehr tun, fordert Kraus.
Christliche Hilfswerke, denke ich mal, haben auch immer den Auftrag Friedens mitzubringen. Also eine frohe Botschaft, eine Botschaft der Hoffnung, die Frieden beinhaltet, die ein Aufeinanderzugehen beinhaltet. Und wir als christliches Hilfswerk können weniger wirtschaftliche Infrastruktur schaffen. Aber was auch wesentlich ist oder was häufig auch vernachlässigt wurde in der Vergangenheit ist, dass man nicht nur eine Straße bauen muss, man muss den Menschen mitnehmen. Der Mensch muss seine Identität finden, er muss seine eigene Vision entwickeln auf dem Fundament, wir würden sagen auf einem christlichen Fundament, aber auf einem Fundament, das zumindest die Menschenrechte anerkennt. Und das ist eigentlich Arbeit mit dem Menschen, nicht im wirtschaftlichen Sinne, sondern in Persönlichkeitsentwicklung, in der Reifung der Religiosität.
Vor allem könnten christliche Hilfswerke etwas leisten, was andere nicht leisten können, meint auch Malumbu. Die wichtigste Botschaft ist der Frieden. Wo kein Frieden ist, gibt es keine Entwicklung. Für den Frieden braucht es Gerechtigkeit. Woher kommt Gerechtigkeit? Durch Evangelisierung. Die Christen und die christlichen Kirchen glauben an das Evangelium Jesu Christi. Das Fundament des christlichen Evangeliums ist der Frieden, der zusammen mit der Gerechtigkeit Fundament der Entwicklung ist.